Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im Podcast Patientenverfügung, die Versicherung für meine Selbstbestimmung, haben wir besprochen, was in der Patientenverfügung wichtig ist, worauf man achten muss, damit diese bei Bedarf gültig wird. Aber nicht immer kann die Patientenverfügung auf den aktuellen Fall angewendet werden. Wer entscheidet dann, wie es weitergeht? Kann die Vorsorgevollmacht oder die Betreuungsverfügung weiterhelfen? Und wie unterscheiden sich diese beiden? Benötige ich beide? Was gilt es da zu beachten? Zeit, darüber zu sprechen. Heute im Podcast Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Für wen und wann sinnvoll? Und ich freue mich auch für dieses Gespräch wieder unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Silvia Koterpa, Chefärztin der Klinik für Geriatrie am Klinikum Leer, begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Geriatrie, Palliativmedizin, neurologische Intensivmedizin und Schlafmedizin, ist zertifizierte Trainerin der Akademie für Ethik in der Medizin und engagiert sich im Ethikkomitee am Krankenhaus Leer. Liebe Frau Professor Koterpa, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, schön, dass wir zu diesem Beitrag auch noch etwas Klarheit vielleicht vermitteln können.
Ja, wofür soll ich denn Vorsorge treffen? Was kann denn schon passieren? Mein Partner oder meine Partnerin oder auch meine Kinder, die können doch sich um mich kümmern und meine Angelegenheiten können sie doch auch einfach regeln. Ist es wirklich so einfach? Klären wir doch zuerst mal, was ist denn eine Vorsorgevollmacht?
Ich glaube, den Begriff Vollmacht kennt jeder von uns. Das ist nur was ganz Einfaches. Sie wollen ein Päckchen abholen, sind nicht zu Hause. Sie geben sozusagen Ihrem Nachbarn die Vollmacht und dann darf der in Ihrem Namen dieses Päckchen abholen. Also das ist etwas, was jeder kennt. Das bedeutet, ich übergebe jemandem anders die Befugnis, in meinem Namen zu handeln. Das ist ja so der Überbegriff einer Vollmacht. Die Vorsorgevollmacht bedeutet, ich übergebe jemandem die Vollmacht, in meinem Sinne zu handeln, wenn ich mich selber nicht mehr äußern kann. Wir haben in einem anderen Beitrag über die Patientenverfügung gesprochen, in der jemand schon mal niederlegt, wie möchte er oder sie behandelt werden, wenn selber keine Äußerungen mehr zum Willen vorhanden sind, beziehungsweise jemand so schwer bewusstseinsgestört ist, dass er sich nicht mehr äußern kann. Und in diesem Zustand möchte ich ja, dass vielleicht gerade das, was nicht in meiner Patientenverfügung steht oder ich habe gar keine gemacht, trotzdem in meinem Willen gehandelt wird und es muss jemand was dazu erzählen können. Jetzt hatten Sie gerade schon so ein bisschen eingefügt, naja, meine Familie weiß ja eigentlich, was ich möchte. Also wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, ob ich auf eine Intensivstation möchte oder wie die Behandlung erfolgen soll. Aber die Frage ist ja immer, wer erzählt das? Und wenn wir uns als Ärzte betrachten, müssen wir für bestimmte Eingriffe dann eine Unterschrift haben. Und das bedeutet, jemand muss aufgeklärt sein über die Behandlung, muss zustimmen und das unterschreiben. Und wenn der oder diejenige es nicht mehr kann, benötige ich jemanden, der das in seinem Willen und in seinem Auftrag tut. Und das wäre in diesem Fall der Vorsorgebevollmächtigte. Das darf nicht irgendjemand tun, der diesen Menschen, der jetzt gerade betroffen ist, gut kennt. Das ist eine juristische Vorgabe, dass also eine Vollmacht dafür vorliegen muss.
Es gibt doch jetzt eine Ausnahme für Ehegatten.
Ja.
Oder für Partner.
Ja, nein, tatsächlich sind es die Ehegatten. Es muss eine eingetragene Lebenspartnerschaft sein. Ja, also Partner, Gatte. Es muss also eine formale Partnerschaft vorliegen, die also im Standesamt bezeugt worden ist. Das ist diese sogenannte Ehegatten- oder Partner-Notvertretung, gilt dann, weil wir hatten häufig das Problem, wenn also ein Patient jetzt akut auf eine Intensivstation kommt und sich nicht mehr äußern kann, dann ist erstmal alles Notfallversorgung. Da ist klar, wir gehen davon aus, dieser Mensch möchte leben. Ich mache also alles, was notfallmäßig ist. Aber in den nächsten Tagen kommen dann Entscheidungen, die nicht mehr notfallmäßig getroffen werden müssen. Und für die ich aufklären muss, den Patienten. Und in diesem Falle brauche ich ja jemanden, dem ich erklären kann, was ist Sinn dieser Maßnahmen, zum Beispiel eine anstehende Operation. Was sind die Gefahren? Was ist Nutzen, Schaden? Ich muss zwischenzeitlich vielleicht beatmen, weil die Atmung noch nicht so funktioniert. Was ist hier Nutzen und Schaden? Wie lange mache ich das? Wie sieht die Ernährung aus? Und dafür musste ich bisher dann das Betreuungsgericht anrufen und sagen, ich habe hier niemanden, der befugt ist, zu unterschreiben. Es muss also ein Richter kommen und eine Notfallbetreuung einrichten. Und da das ja manchmal nur für 1-2 Wochen notwendig ist, ist zum Glück jetzt diese Ehegattennotvertretung oder Partnernotvertretung eingeführt worden, wo dann der Partner für medizinische Dinge, bedeutet also Eingriffe, aber auch er, sie darf dann in die Akten hineinschauen, darf zum Beispiel Verträge für eine Reha abschließen. Solche Dinge sind durch diese Notvertretung geregelt, allerdings nur für 6 Monate. Dann muss auch die dauerhafte Regelung erfolgen.
Und dann brauchen wir wieder das Betreuungsgericht.
Dann, wenn vorher keine Vorsorgevollmacht, wo wir gleich drüber sprechen wollten, geschaffen worden ist, dann das Betreuungsgericht. Und natürlich gilt diese Ehegattennotvertretung auch nicht, wenn ein anderer Mensch bevollmächtigt wurde. Also wenn ich diese Vollmacht zum Beispiel für einen Freund oder meine Kinder ausgestellt habe, dann gilt die und nicht die Ehegattennotvertretung.
Ja, könnte ja auch sein, dass die Ehegatten getrennt sind, aber nicht geschieden.
Ja,
dann hat man genau. Ja, das Problem, dass man da auch eventuell dann jemand anderen braucht, der das macht. Ne?
Genau, also der Gatte, der das übernimmt, muss auch bezeugen, dass noch eine intakte Partnerschaft besteht. Es wird jetzt schwierig, das nachzuvollziehen, aber das wird auch gefragt und muss unterschrieben werden.
Also es ist ganz gut, wenn man eine Vollmacht hat, damit wirklich jeder weiß, wer soll denn jetzt was entscheiden. Und das führt mich gleich zu der Frage, was sollte man denn unbedingt vor Erteilung einer Vollmacht zur Vorsorge bedenken?
Wenn ich hatte Ihnen das ja gerade erzählt, ich übergebe jemandem die Vollmacht, dann wird der auch nicht mehr kontrolliert, sondern wenn ich demjenigen jetzt das Ganze übergebe und sage, du entscheidest dann, was auf einer Intensivstation mit mir passiert, ob ich operiert werde, dann sollte ich den oder diejenige gut kennen und umgekehrt sollte der mich gut kennen, um zu sagen, was hätte sie denn jetzt in diesem Fall wirklich gewollt. Und bin ich bereit, das durchzusetzen? Gib da mal ein Beispiel. Wir haben also einen guten Partner, das war also noch vor der Ehegattennotvertretung, also wirklich verheiratet. Da musste man aber trotzdem eine Vorsorgevollmacht haben, um gegenseitig entscheiden zu können. Der Ehemann hat geschrieben, im Falle einer schweren Kopfverletzung und wenn keine Aussicht darauf besteht, dass ich je wieder ein normales Leben führen kann, möchte ich nicht beatmet werden. Die Ehefrau sagt dann, aber ich kann den doch nicht ersticken lassen. Ja, ich unterschreibe jetzt nicht, dass Sie die Beatmung zurücknehmen. Das heißt, es muss auch für den Bevollmächtigten ganz klar sein, was übernimmt er da für eine Verantwortung? Und sagt er vielleicht, ich kann es gar nicht. Also nochmal, vielleicht ist ja dann der Partner viel zu nahe dran und es ist vielleicht besser, wenn die Kinder das übernehmen und sagen, ich würde das in diesem Falle durchsetzen können. Es fällt mir zwar auch schwer, aber wenn du sagst, ich möchte das alles nicht mehr, dann übernehme ich die Verantwortung. Das heißt also, der Bevollmächtigte muss wissen, dass er bevollmächtigt ist. Erleben wir auch manchmal, dass da ein Bevollmächtigter eingetragen ist, der wusste von nichts, das ist schlecht, weil der soll ja ganz klar sagen, wie ist der Wille desjenigen, der diese Vorsorgevollmacht ausgestellt hat, für bestimmte Situationen. Und da muss man sich halt wirklich gut kennen und am besten immer wieder drüber reden. Ändert sich vielleicht etwas? Ist die Einstellung anders, weil ich jetzt gesehen habe, da ist jemand krank geworden? So möchte ich auf keinen Fall behandelt werden, dann muss man wieder drüber gesprochen haben.
Jetzt darf ich ja sicher nicht schreiben, ich bevollmächtige Frau XY, alles für mich zu entscheiden. Da gibt es ja doch große Unterschiede. Wofür gilt denn die Vollmacht?
Genau, also ich ist die Frage, wofür ist es? Es heißt ja immer Generalvollmachten, auch da gibt es Schwierigkeiten. Also Vorsorgevollmachten. Genau wie wir in dem Podcast über Patientenverfügung gesprochen haben, gibt es natürlich auch Formulare. Und an den meisten Patientenverfügungen ist eigentlich hinten ein Formular der Vorsorgevollmacht, weil wir genau wissen, in Patientenverfügung können wir nicht jede Situation hineinschreiben. Ich muss immer jemanden haben, mit dem ich die Situation konkret besprechen kann. Und dann steht eben, wofür gilt denn diese Vollmacht? Und sagen wir, das Klassische ist für alles Medizinische. Das haben wir jetzt schon gerade relativ ausführlich besprochen, aber ich kann auch andere Dinge dort hineinschreiben. Also wer kümmert sich um meine Bank? in dem Moment, wo ich krank werde. Wer geht zur Bank? Wer kann was abholen? Die Banken haben zwar Vollmachten, aber wenn das versäumt wurde, ich weiß, es gibt da immer Ärger, aber ganz klar, wenn in der Vorsorgevollmacht drinsteht, sie dürfen auch Bankgeschäfte tätigen, dann gilt das. Da darf sich die Bank nicht sperren. Und dann ist wichtig, dass da drin steht, eventuell auch über den Tod hinaus. Klingt jetzt krass, aber muss man auch wissen, weil dann kommt die Schwierigkeit, wenn ich dann irgendwelche geschäftlichen Dinge regeln muss. Behörden, Versicherungen, ich darf also Briefe annehmen, ich darf auch Versicherungsformulare ausfüllen, darf da sagen, jetzt war ein Unfall, ich muss mit der Unfallversicherung kommunizieren und darf dann diese Schreiben auch ausfüllen. Da steht natürlich dann auch Einsicht in entsprechende Unterlagen, auch was ihre Behandlung angeht. Aber wenn es dann weitergeht, geht es in die Reha, geht es in ein Pflegeheim, wie ist da die Unterbringung? Auch da darf ich unterschreiben. Und wie ist es im heutigen Bereich in der ganzen digitalen Welt? Wer kennt denn Ihre Passwörter? Im Zweifelsfall können Sie noch nicht mal in die E-Mail schreiben oder können nicht in die E-Mails hineinschauen. Oder wenn jetzt jemand schwer krank ist und sagt, ich brauche diesen Vertrag nicht mehr, der ist aber über Passwort einfach nur im Internet abgeschlossen worden, brauche ich auch da einen Zugang für diese digitale Welt. Ja, die wird häufig vergessen und da sollte man, wir haben alle unsere QR-Codes und haben was weiß ich, Face ID und sonst was. Drucken Sie bitte einmal Ihre Passwörter aus, weil sonst kann ja keiner was damit machen und auch die können Sie einem Vorsorgebevollmächtigten übergeben.
Ja, ich denke, ganz wichtige Sachen, ne? Auch Immobilien, Mietverträge, die dann vielleicht aufgelöst werden müssen, wenn man irgendwo untergebracht werden muss in Pflegeheim oder. Ne?
Da muss ich tatsächlich nochmal dazwischen gehen. Gut, dass Sie die Immobilie ansprechen. Die dürfen Sie nicht veräußern als Vorsorgebevollmächtigter. Ja, Sie können zwar einen Mietvertrag auflösen, aber die Immobilie ist ja Ihre Versicherung, dass dann wirklich nicht schief geht. Und da sagt man, da ist so ein hohes Gut. Gut, aufs Bankkonto hat der Vorsorgebevollmächtigte Zugang. Das kann vielleicht noch mehr wert sein als die Immobilie. Aber die Immobilie darf nicht veräußert werden, selbst bei einer Vorsorgevollmacht. Muss da dann eine Betreuung eingerichtet werden und es muss auf jeden Fall über den Notar laufen, dass da nichts passieren kann.
Auch ganz nochmal ganz wichtig, ne? Dass man das nochmal weiß, weil viele haben ja auch dann das Problem, dass sie für irgendwelche Zuzahlungen im Pflegeheim die Immobilie veräußern müssen, damit das Geld reicht. Das ist auch immer nochmal eine wichtige Frage, ne? In solchen Situationen. Das darf man gar nicht unterschätzen, ja.
Also da dürfte der Vorsorgebevollmächtigte nicht einfach sagen, ich verkaufe das jetzt mal, sondern da muss der Notar dazwischen und muss dafür sorgen, dass derjenige, der die Vollmacht erteilt hat, nicht plötzlich Schaden nimmt. Ne?
Ja. Naja, wir beschäftigen uns ja jetzt gerade, wir als Ärztin beschäftigen uns ja vor allen Dingen mit den medizinischen Belangen und natürlich ist das andere auch wichtig mit Unterbringen und Ähnlichem. Aber jetzt noch die Frage, warum sollte man denn eine Vorsorgevollmacht zur Patientenverfügung dazu haben? Oder ist das Unsinn?
Naja, es ist kein Unsinn, weil in der Patientenverfügung kann ich eigentlich nie ganz genau die Situation voraussehen, die es betrifft. Also im Zweifelfall steht ja dort, da ist eben im Falle einer schweren Bewusstseinsstörung oder einer schweren Hirnschädigung möchte ich es Folgendes nicht. Dann ist immer die Frage, wie schwer ist denn diese Hirnschädigung? Ist die irreversibel? Dann würde die Patientenverfügung gelten. Ist sie potenziell reversibel? Also kann es noch besser werden? Brauche ich vielleicht eine Zeit der Behandlung, um entscheiden zu können, es wird jetzt wirklich nicht besser? Dann gilt die Patientenverfügung. Und diese Fälle, die dann auf die konkrete Situation bezogen sind, muss ich in aller Regel dann doch mit dem Bevollmächtigten besprechen und sagen, es ist jetzt nicht ganz klar oder wir müssen in diesem Fall anders handeln, als es dort steht, weil bestimmte medizinische Indikationen dort sind. Und da ist es dann wichtig, dass ich einen Gesprächspartner habe, der nochmal genauer sagen kann, naja, was hat denn derjenige, der die Patientenverfügung ausgefüllt hat, sich dabei gedacht? Kennt er überhaupt so eine Situation? Hat er die erlebt? Was hat er mir gestern dazu erzählt? Dazu brauche ich den Gesprächspartner und da ist der Vorsorgebevollmächtigte ganz wichtig, um in der konkreten Situation Ihnen auch gerecht zu werden.
Wir haben jetzt immer von einer Einzelperson gesprochen. Das ist ja sicher auch sinnvoll, weil wenn da zwei oder drei auf einmal bevollmächtigt werden, dann ist das ja immer sehr schwierig. Ja, also die sind sich dann vielleicht nicht einig Und deswegen vielleicht auch nochmal, sollte nur einer die Vollmacht
es
haben.
Ist ganz, ne? Es ist eigentlich wichtig, dass, wenn ich jetzt über die Medizin rede, dass ich einen Gesprächspartner habe. Kenne ich ja auch so in der medizinischen Situation, da kommen über Tag drei verschiedene Angehörige, jeder hat eine andere Idee und jeder hat es anders verstanden. Übergeben Sie diese Vollmacht für die medizinischen Dinge wirklich dem oder derjenigen, wo Sie sagen, die kennt sich am besten aus. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es in der Vorsorgevollmacht unterschiedliche Bereiche gibt. Also es kann ja durchaus sein, dass Sie einen Sohn haben, der kennt sich viel besser mit Finanzen aus und die Tochter kennt sich viel besser mit der Medizin aus. Dann können Sie das gut teilen. Sie können aber auch sagen, naja, aber wenn jetzt meine Tochter, die sich über die Medizin auskennt, ist jetzt gerade nicht erreichbar, weil die ist im Urlaub oder selber krank, man weiß es ja nicht, dann darf es einen Ersatzbevollmächtigten geben. Also mehr, meist brauchen Sie nicht mehr als zwei. Also einen werden Sie dann schon haben, der reagieren kann. Aber dass Sie wirklich so eine Reihenfolge erstellen und sagen, es gibt einen, der hauptbevollmächtigt ist und wenn der oder diejenige verhindert ist, dann kommt der nächste an die Reihe. Aber drei Gleichberechtigte würde ja schon auch bedeuten, Sie müssen die alle drei hören. Und es ist jetzt eine akute Entscheidung zu fällen. Und vielleicht kann der Dritte jetzt nicht zu dem Zeitpunkt der Aufklärung kommen. Das würde medizinische Maßnahmen unendlich verzögern und sicherlich nicht im Sinne desjenigen sein, der im guten Glauben eine Vorsorgevollmacht dann auch verfasst hat. Und es kann sogar noch schwieriger sein. Worst case ist, Sie haben drei Bevollmächtigte, die sich nicht einig werden. Wir müssen aber als Mediziner entscheiden. Genauso wie vielleicht jemand sagt, ich stimme dieser Maßnahme nicht zu, obwohl das medizinisch indiziert ist und wirklich nicht diese Passage in der Patientenverfügung trifft. Dann muss ich in diesem Fall doch das Vormundschaftsgericht dazu holen, was ich ja eigentlich vermeiden möchte. Und wenn der Richter dann erkennt, die drei können sich nicht einigen, kann es passieren, dass der plötzlich einen ganz Unbeteiligten als Betreuer bestellt. Das ist sicherlich das, was Sie auch nicht wollen. Also wirklich nehmen Sie ein und nehmen Sie einen Ersatz, aber nicht irgendwie drei, vier Leute, die gleichzeitig etwas bestimmen sollten.
Jetzt nochmal die Frage, wenn ich jetzt eine Vorsorgevollmacht habe, warum brauche ich da noch eine Patientenverfügung?
Ja, der Vorsorgebevollmächtigte wird ja uns Ärzten dann mitteilen, was hat dieser Mensch gewollt in der Situation. Und wenn das für Sie okay ist, dass wir dem mal alles so abnehmen, wie es ist, dann ist es auch so, dann würde eine Vorsorgevollmacht völlig ausreichen. Kann aber ja auch sein, dass Sie sagt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das wirklich so gewollt ist in diesem Moment. Und wir als Ärzte haben natürlich noch eine bessere Versicherung, wenn wir auch eine Patientenverfügung haben, wo jemand genau aufgeschrieben hat, was er in bestimmten Dingen medizinisch will. Und dann weiß ich ja, das ist der Wille, das ist derjenige, der diesen Willen mitdiskutiert, auf die Situation bezieht. Und deshalb halte ich es für sinnvoller, beides zusammen zu haben.
Und ich denke, ein Aspekt ist sicher auch, dass natürlich das für den Bevollmächtigten auch nochmal eine Erleichterung ist, wenn man selbst das abgefasst hat, was man möchte. Ne? Also ist ja nicht immer so einfach durchzusetzen, wenn wir hatten ja in der Patientenverfügung in dem Podcast darüber gesprochen, bei Unfällen, wenn es dann darum geht, dass jemand hirntot ist und Organspende und solche Dinge, da ist es, denke ich, für die Angehörigen oder für den Bevollmächtigten oder die Bevollmächtigte schon gut zu wissen, was möchte denn jetzt der Betroffene eigentlich, ne? Also ja, nicht immer so einfach, ja, die Entscheidung.
Genau, es ist die Entlastung, weil häufig denkt der Vorsorgebevollmächtigte, ja, ich muss entscheiden. Und wir müssen immer wieder sagen, nein, Sie müssen im Sinne Ihres Menschen entscheiden, von dem Sie die Vollmacht bekommen haben. Sie entscheiden gar nicht, sondern, dann gehen wir zurück zu Ihrem Beispiel, dieser Patient hat ja schon entschieden. Der hat entschieden, ich möchte im Falle einer schweren Verletzung keine Beatmung, keine Ernährung. Dann kommen häufig die Vorsorgebevollmächtigten, die sagen, und ich soll jetzt entscheiden, dass sie die Beatmung abstellen oder ich soll jetzt entscheiden, dass der keine Ernährung mehr bekommt. Und wenn wir dann einfach rückspiegeln und sagen, nein, Sie müssen gar nicht entscheiden, derjenige hat entschieden und wir unterhalten uns nur noch mal mit Ihnen, ob es vielleicht noch andere Aspekte gab oder ob da noch mal was geändert wurde, dann nehme ich denen auch die Last, ne, und sage auch, was ist es. Aber deshalb ist es auch wichtig, nochmal vorher, wenn ich das mache, zu sprechen und sagen, du, ich möchte in diesem Fall das wirklich nicht. Und wenn du das nicht durchsetzen kannst, dann nehmen wir jemand anders, der für mich spricht. Also sprechen, wie immer, ist was ganz Wichtiges. Ne?
Ja, und möglichst solange man wirklich auch noch Herr seiner Sinne ist und alles entscheiden kann, was man möchte. Ne? Ja, jetzt gibt es ja noch neben der Vorsorgevollmacht auch die sogenannte Betreuungsverfügung. Was bedeutet das denn?
Also die Betreuungsverfügung, die Bereiche, die die Betreuungsverfügung umfasst, sind eigentlich die gleichen, die wir gerade bei der Vorsorgevollmacht besprochen haben. Es hat nur einen anderen Charakter, weil in diesem Fall dann wirklich das Vormundschaftsgericht mit eingeschaltet ist und ganz klar bezeugt. Also sie bekommen dann auch einen Betreuungsausweis, also ein ganz formales Dokument. Und der Betreuer muss auch jährlich Bericht erstatten, was ist denn in dem Jahr gelaufen. Also da wird quasi nochmal genauer geschaut, dass dann bei dem Betreuten kein Schaden entsteht, dass er weder finanziell noch gesundheitlich gefährdet ist. Also es muss immer ein Rechenschaftsbericht abgelegt werden, der bei der Vorsorgevollmacht nicht notwendig ist. Und es kann ja manchmal Zweifel geben. Es gibt Patienten, die ja schon von Geburt an bestimmte Einschränkungen haben, oder wir haben Patienten, die im Laufe ihres Lebens Erkrankungen erleiden, wo man im Zweifel ist, würden die denn bestimmte Maßnahmen verstehen? Würden sie wirklich verstehen, was ich mit ihnen bespreche? Und dann ist es immer ganz gut, dass der Betreuer trotzdem entscheiden darf, aber gegebenenfalls nochmal das Gericht genau gefragt wird, ist das wirklich korrekt in diesem Bereich? Also auch ein Patient, der von Geburt an Behinderungen hat, kann eine Vorsorgevollmacht machen. Es könnte aber im Zweifelsfall vielleicht dann die Frage kommen, naja, hat er oder sie das wirklich alles genau überschaut? Und dann ist es sinnvoll, wenn man sagt, wir haben einen gerichtlich bestellten Betreuer, der immer in diesen Fragen das Gericht anrufen kann, beziehungsweise wir als Behandler auch dann nochmal auf das Gericht zurückgreifen und sagen, wir sind uns da nicht ganz sicher, wir würden das doch lieber gerichtlich absichern lassen.
Und das wäre dann auch diese Sache, wo man sagt, also da entscheidet dann auch der Arzt zusammen mit dem vom Gericht bestellten Betreuer, was passiert, ne?
Ja, aber das würden wir ja auch mit dem Vorsorgebevollmächtigten machen, ne? Und wie gesagt, solange sich alle einig sind, ist ja alles gut. In dem Moment, wo schwierig wird, haben wir den Richter dazwischen. Und ich glaube, wir haben gerade noch einen Punkt nicht genommen. Es gibt ja Eingriffe, die so schwerwiegend sind, dass man daran sterben kann. Ja, also wenn ich jetzt eine große Gefäßoperation am Bein mache oder am Herzen oder an der Lunge, dann darf ich sowas auch eigentlich in die Vorsorgevollmacht mit hineinschreiben. Ich muss da aber einen bestimmten Paragraphen nennen, und den müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nennen, aber es muss da drin stehen, dass halt auch für schwere Operationen das gilt. Weil wenn das da nicht drin steht, dann kommt automatisch das Betreuungsgericht. Weil das heißt, derjenige könnte auch an dem Eingriff sterben und da muss bitte der Vormundschaftsrichter etwas dazu sagen oder Betreuungsrichter. Also es kann sein, dass in bestimmten Situationen man nicht umhinkommt, doch das Betreuungsgericht mit dazuzunehmen. Und je besser man alles geklärt hat und je besser man sich vorher abgesprochen hat, umso besser funktioniert es. Oder es ist manchmal nochmal zur Versicherung des Bevollmächtigten, es ist wirklich so gedacht und es ist auch gerichtlich so zugelassen, dass sie bestimmte Maßnahmen durchführen oder nicht mehr durchführen.
Ich mache ja auch einiges an Patientenverfügungen, Vorsorgevollmacht im medizinischen Bereich für meine Patienten, spreche das mit denen durch. Und ich empfehle immer, wenn zum Beispiel auch so eine schwere Operation ansteht, die eben auch tödlich ausgehen kann, dass man auch davor ab, wenn man noch in der Lage ist, durchaus nochmal eine Ergänzung zu seiner Patientenverfügung und zu seiner Vollmacht dazu macht. Das klingt nochmal dann ein wichtiges Thema, ne? Was man dann explizit ansprechen sollte vielleicht. Auch mit dem Hausarzt, wenn man jetzt als Patient zuhört, durchaus, wenn sowas ist, nochmal ansprechen, ne?
Vor allem, da haben wir es dann ja auch sehr konkret, ne? Da ist ja, wenn dann wirklich was passiert, steht ja genau drin für diesen Fall. Also ich hatte einen Patienten, der stand vor einer schweren Herzklappenoperation und der hat eine seitenlange Abhandlung verfasst, in der zum einen stand, was möchte er medizinisch, aber da stand auch genau drin, wie möchte er aus dieser Operation hinauskommen. Da stand also drin, ich muss kochen können, ich muss Fahrrad fahren können, ich muss mit meinen Freunden Dinge unternehmen. Er hat leider in dieser OP schwere Schlaganfälle erlitten und dann war das natürlich für die Angehörigen viel mehr nachvollziehbar, warum wir ihn dann auch irgendwann haben gehen lassen, zu sagen, er wird das nicht so überleben und er wird nicht in einen Zustand kommen, den er ja nun genau eine Woche vor seiner Herzoperation verfasst hat und noch mit dem Hausarzt zusammen. Also da war eigentlich alles geregelt und die Fälle haben wir leider selten, ne?
Ja, ja. Aber es ist ja manchmal auch für andere große Operationen, kann es ja auch mal sein, dass das ganz sinnvoll ist, dann nochmal, auch wenn man dann nicht mitrechnen muss, dass irgendetwas ganz Schlimmes passiert, aber auch da gibt es ja angefangen von Lungenembolien über irgendwelche unvorhersehbaren Blutungen, alles Mögliche. Man, ja, ist ja nicht alles immer so in Stein gemeißelt, dass alles so klappt, wenn man es gerne hätte, ne? Ja, aber jetzt die nächste Frage. Jetzt haben wir eine Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung. Ist es sinnvoll, beides zu machen zu dem Patientenverfügung oder?
Also ich würde normal sagen, es reicht erstmal die Vorsorgevollmacht. Sie können auch hineinschreiben, sollte es aus bestimmten Gründen, das kann immer mal juristisch sein, notwendig sein, dass doch ein Betreuer eingesetzt wird, dann möchte ich, dass dieser Mensch, den ich als Vorsorgebevollmächtigten benannt habe, auch Betreuer wird. Also so ein Passus gibt es. Aber theoretisch, wenn keine großen Einschränkungen sind, reicht eigentlich eine Vorsorgevollmacht.
Okay, das ist ja schon mal ganz wichtig. Und jetzt, wer berät für die Vorsorgevollmacht? Muss die beim Notar gemacht werden?
Ist ja genauso schwierig wie bei der Patientenverfügung. Also auch die können sich aus dem Netz ziehen und können alles untereinander besprechen. Es reicht die Unterschrift von Ihnen und bitte von dem Vorsorgebevollmächtigten, dass er das auch entgegengenommen hat, mit Ihren Daten, mit den Daten des Vorsorgebevollmächtigten, dann gilt die. Aber ziehen sich die aus dem Netz, Sie sind medizinischer Laie, was habe ich da vergessen? Und hier haben wir ja noch mehr, ne? Hier kommt jetzt noch was mit Schriftverkehr und sonst was allem dahinter. Also medizinisch nach wie vor würde ich mich da von den Medizinern oder von anderen, die sich medizinisch auskennen, wir hatten bei der Patientenverfügung schon gesagt, manchmal wird sowas auch über Hospizdienste, über Betreuungsämter oder so auch beraten. Also jemand, der sich auskennt. Und natürlich genauso, wer kennt sich rechtlich aus, da ist da sicherlich in diesem Fall eher der Notar gefragt, weil der Ihnen genau rechtlich sagen kann, gilt das und dürfen Sie das einfach so ausfüllen. Aber wenn Sie beraten werden und wenn Sie gerade vielleicht sich auch nochmal beim Amt beraten lassen, können Sie das auch ohne den Notar machen. Hier genauso wie bei der Patientenverfügung. Sie wissen dann, es ist beim Notar hinterlegt. Wo finden Sie die Vorsorgevollmacht? Die schleppen Sie ja nicht mit sich rum. Die muss ja irgendwo auffindbar sein. Und wenn aber Ihr Bevollmächtigter eine beglaubigte Kopie hat, dann reicht das, wenn die uns vorgelegt wird. Und am besten haben Sie A, in Ihrem Portemonnaie einen Hinweis darauf oder haben in Ihrem Handy unterm Notfallpass stehen, es gibt einen Vorsorgebevollmächtigten, vielleicht geht es demnächst in die elektronische Patientenakte. Also wir müssen es einfach finden. Und Sie können auch, wenn Sie alles ausgefüllt haben, auch zum Notar gehen und sagen, ich möchte, dass Sie beglaubigen, dass ich das selber ausgefüllt habe. Also Sie müssen es gar nicht komplett mit ihm ausfüllen, aber Sie können hingehen und sagen, ich möchte, dass Sie es beglaubigen. Und Sie können ihn auch bitten, das in eben das Register aufzunehmen. Also diese Dinge geht, weil wir müssen es einfach hinterher finden. Und Sie können also den Notar auch später einschalten oder ihn vielleicht nochmal bitten, drauf zu schauen, habe ich was vergessen? Das sind auch so Optionen, um es einfach rechtssicher zu machen.
Ja, auch das wieder sehr viele Informationen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir uns damit nochmal auseinandersetzen, sowohl die Ärzte als auch Patienten und Patientinnen, was das eigentlich bedeutet, so eine Vorsorgevollmacht und so eine Betreuungsverfügung und wann man die benötigt. Also ich fasse nochmal zusammen die ganzen Informationen. Also die Vorsorgevollmacht ist die Befugnis, die man jemandem gibt, im Zweifelsfall für einen selbst zu entscheiden. Es ist dann ganz günstig, wenn zur Vorsorgevollmacht noch gleichzeitig eine Patientenverfügung vorliegt. Das ist für denjenigen, der bevollmächtigt ist, auch immer nochmal eine Möglichkeit, sich abzusichern und auch das dann umzusetzen, was man selbst sich in der Patientenverfügung gewünscht hat. Das macht das Ganze etwas einfacher. Es gibt jetzt ein relativ neues Gesetz, die sogenannte Ehepartner-Notvertretung, die für 6 Monate gilt. Da kann der in der Lebenspartnerschaft eingetragene Partner die Vollmacht ausüben und kann erstmal für 6 Monate die Entscheidungen übernehmen, muss allerdings auch bestätigen, dass die Partnerschaft immer noch besteht und nicht nur auf dem Papier besteht. Wenn man da Zweifel hat, auch an dem, was der entscheidet, dann ist immer noch die Möglichkeit, auch das Betreuungsgericht anzurufen, damit dann ein entsprechender Betreuer eingerichtet wird. Aber manchmal ist eben auch die Entscheidung, die schnell getroffen werden muss, und dann hilft uns dieses neue Ehepartner-Notvertretungsgesetz, also die Namen werden immer länger, das hilft uns dann ja auch. Wenn man jemand die Vollmacht gegeben hat, muss man sich darüber im Klaren sein, dass derjenige nicht mehr kontrolliert wird, sondern der hat dann die Vollmacht und der entscheidet auch. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt verschiedene Arten der Vollmacht, also das heißt nicht verschiedene Arten, sondern über verschiedene Dinge, wo man dann die Vollmacht hat, angefangen von der gesundheitlichen Betreuung, was jetzt für uns Ärzte natürlich immer wichtig ist, bis hin zur Unterbringung, Mietverträge, Versicherungen, aber auch die ganzen digitalen Sachen wie E-Mails und, was da eben alles gemacht werden muss. Man kann einzelne Betreuer bestimmen, also dass man sagt, okay, für die gesundheitlichen Sachen ist jetzt der oder diejenige zuständig, aber für meine ganzen Internetverbindungen, da eignet sich diejenige gar nicht, da brauche ich jemand anderer. Also das darf man gerne machen, aber bitte nicht gleichzeitig 3 bestimmen oder 2 bestimmen, die gleichberechtigt etwas bestimmen sollen. Das funktioniert meistens nicht. Man kann natürlich schreiben, also wenn der oder die verhindert ist, nicht erreichbar ist, dann wird derjenige die Vollmacht, wird da eintreten und wird das übernehmen. Bei der Betreuungsverfügung ist es so, dass die dann auch schon vom Gericht bestellt sind, dass das Gericht, das Betreuungsgericht da mit einzogen wird und dass auch jemand, der jetzt, sage ich mal, auch von Geburt an vielleicht kognitive Einschränkungen hat, dass auch derjenige eine Betreuungsverfügung erstellen kann. Bei der Vorsorgevollmacht ist es manchmal da ein bisschen schwieriger. Auch die Frage, hat der oder diejenige alles verstanden, worum es da eigentlich geht. Und wie gesagt, bei der Betreuungsverfügung ist das dann gerichtlich angeordnet und da muss auch ein jährlicher Rechenschaftsbericht dann abgegeben werden. Wenn man diese Einschränkung nicht hat, dann reicht eine Vorsorgevollmacht meist komplett aus und man braucht keine Betreuungsverfügung. Man kann auch in die Vorsorgevollmacht aufnehmen, dass, falls ein Betreuer bestellt wird, dass man dann gerne möchte, dass eben der Bevollmächtigte auch Betreuer wird. Ja, das war ganz schön viele Informationen und damit sind wir für heute erstmal am Ende. Das war der Podcast Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Für wen und wann sinnvoll? Liebe Frau Koterba, ganz herzlichen Dank für diese vielen und tollen Informationen.
Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht, aber ich denke, da wird man auch in Zukunft sehen müssen, was müssen wir vielleicht noch alles mit hineinnehmen. Es wird ja immer mehr von der Medizin möglich werden und deshalb alle, die schon Vorsorgevollmachten haben, nehmen Sie ab und zu nochmal wieder in die Hand und schauen, was da vielleicht noch rein muss.
Ganz wichtiger Hinweis, ja. Es ändert sich ja auch im Leben immer mal wieder etwas, ne? Ja, es gibt aber noch ganz viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und deshalb für Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professor Koterba, und bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.